aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über herausforderndes Verhalten sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von einem kleinen Team aus Kinderbuchberaterinnen. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hallo Oliver.
Ist ja vielleicht ein fast sperriger Titel, den wir diesmal haben, herausforderndes Verhalten. Aber es geht ja einen ganz konkreten Anlass. Wir beide haben ein Buch vorliegen, in dem du einen Beitrag veröffentlicht hast. Und zwar heißt es Das schwierige Kind, herausforderndem Verhalten professionell begegnen. Und deswegen wollte ich heute gerne mit dir ein bisschen einerseits über dieses Buch sprechen und andererseits dann darüber, was denn das ist, was man so als herausforderndes Verhalten ein bisschen nebulös umschreibt und wie man damit umgehen kann.
Ja, genau. Also das Buch erscheint tatsächlich heute, exakt gleichzeitig mit unserem Podcast. Ja? Insofern, yay, happy Veröffentlichungsday. Ja.
Happy Pub
Day.
Genau.
Perfekt geplant. Und dieses Buch ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Dr. Andrea Tures von der Uni Gießen, Institut für Kindheitspädagogik, mit verschiedenen Fachkräften, unter anderem mir, aber eben auch Inke Hummel, Katrin Hohmann, Hilal Wittred, verschiedenen Leuten, die sich beschäftigen, aus ganz unterschiedlichen Professionen kommend, damit, wie bindungs- und bedürfnisorientierte, zugewandte, moderne, evidenzbasierte Pädagogik in mehr pädagogischen Einrichtungen eben auch Einzug halten kann. Also es geht jetzt in diesem Buch weniger um das Begleiten von Kindern im häuslichen Umfeld, wobei das immer natürlich auch mit reinspielt, sondern es geht vor allem auch um Einrichtungen, also um Krippen, Kitas, Kindergärten, Grundschulen und darum, dass da ja immer wieder Kinder sozusagen als das schwierige Kind gelabelt werden, deswegen der etwas provokante Titel des Buches. Und dann die Frage, wie können auch pädagogische Fachkräfte damit zugewandt umgehen, ohne selbst auszubrennen? Weil natürlich, wenn ich eine Gruppe von Kindern vor mir habe, sind diese typischen Tipps, die oft in Elternratgebern stehen, im Sinne von, widmen Sie sich ganz Ihrem Kind, oft kaum umsetzbar, weil ich ja auch einfach Verantwortung für eine Gruppe trage und vielleicht auch noch bestimmte Bildungsziele umsetzen soll mit dieser Gruppe. Und dann ist es aber eben häufig so, dass dann sogenannte schwierige Kinder manchmal so umhergereicht werden wie so eine heiße Kartoffel. Ne? Also die Einrichtung sagt dann, dafür sind wir nicht zuständig, dieses Kind braucht eine therapeutische Intervention oder die Eltern müssen zu Hause was machen, damit das Kind in der Einrichtung nicht so anstrengend ist und die Verantwortung wird so hin und her geschoben. Und das Problem wird oft beim Kind gesehen, im Sinne von, wenn das Kind nicht so schwierig wäre, hätten wir alle das schönste Leben. Und unser Ansatz in diesem Buch ist zu sagen, Kinder, die herausforderndes Verhalten zeigen, in welcher Form auch immer, sind in den allermeisten Fällen Kinder, denen es selbst nicht gut geht, die gerade ein Problem haben und das in irgendeiner Weise auch zum Ausdruck bringen müssen. Und Kinder, die herausforderndes Verhalten zeigen, sehnen sich, genau wie alle anderen Kinder auch, nach Beziehung, nach Verbindung, danach gesehen, verstanden, wertgeschätzt, begleitet zu werden. Und es ist die Aufgabe von den Erwachsenen, rauszukriegen, wie das bei diesem Kind gelingen kann, sozusagen.
Ja, das gefiel mir total gut. Also, wie gesagt, es ist ein Fachbuch. Es ist ein Bereich, in dem ich weder beruflich noch privat normalerweise viel unterwegs bin. Und man hat ja schon so gewisse Klischees im Kopf, wenn man so an Fachbuch denkt. Aber ich mochte das total so von der Aufmachung und auch so von der, ich mochte die Präzision. Es fühlte sich teilweise an wie so eine Bedienungsanleitung. Also so kurzer Überblick, was ist nochmal bedürfnisorientiert? Was ist nochmal wie funktioniert nochmal? Kinder wollen eigentlich immer kooperieren, außer sie haben das, das, das und das. Und dann immer so Bullet Points, Checkpoints, hier kannst du was mitnehmen. Und dann auch so Kapitel wie, ich habe ein beißendes Kind, was tun? Ich habe ein Kind, das nicht essen will, was tun? Ich habe ein Kind, das die deutsche Sprache nicht spricht, was tun? Aber auch, wo sind die Grenzen von pädagogischer Arbeit? Oder was mache ich, wenn ich eine Kollegin habe, die ein Kind grob ins Büro zerrt und sagt, jetzt ist Schluss? Mhm. Und wo auch sind die Grenzen? Wann muss man doch in Richtung therapeutischer oder sonstiger Unterstützung denken?
Ja.
Sodass ich so das Gefühl hatte, das ist wie so ein, was ihr da gemacht habt oder Frau Tures zusammengestellt hat, ist wie so eine Art, ja, auch wie so ein, Erste-Hilfe-Koffer trifft es nicht, aber wie so ein Toolkit. Mm. Das fand ich irgendwie, also ich war echt positiv überrascht.
Ja, also gut, das ist toll, wie du das beschreibst, weil genau das war unser Wunsch und unser Ziel. Und also Andrea wird sich sehr freuen, wenn sie hört, was du gerade gesagt hast, weil das war genau die Idee, zu sagen, wir wünschen uns so ein ganz praxisorientiertes, konkretes Handbuch, was idealerweise in jeder Einrichtung vorhanden sein sollte, wo man wirklich auch so kurz nachschlagen kann und sagen, ich habe gerade ein Problem mit Beißen, ne? Oder ich habe ein Kind, das schlägt, ich habe ein Kind, das aufhört zu sprechen, wenn es gestresst ist und einfach überhaupt nicht mehr erreichbar scheint, was kann ich tun? Und dann finde ich sozusagen nochmal einen kurzen Abriss, was ist sozusagen der Hintergrund dieses Verhaltens, wie kann ich konkret damit umgehen, wie kann ich ins Elterngespräch gehen, was braucht das Kind, was brauchen die Eltern, was brauche ich als pädagogische Fachkraft, um das begleiten zu können. Und das ist ja hervorgegangen, dieses Buchprojekt, aus einer Ringvorlesung, die Andrea organisiert hat an der Uni Gießen. Die hieß eben auch Das schwierige Kind. Und da hat sie eben verschiedene ExpertInnen eingeladen, mit ihren Studierenden eben dann auch, ne, zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, darüber, was man wissen muss über sozusagen herausforderndes Verhalten. Und das war schon so eine revolutionäre Ringvorlesung, die es einfach traditionell in der Pädagogik oft nicht gibt. So diese Perspektive zu sagen, nicht, wie können wir das Kind verändern, wie können wir dieses und jenes Verhalten abstellen oder verstärken, sondern wie können wir sozusagen alle ins Boot holen und wie können pädagogische Fachkräfte ja so einen neuen Blick finden auch auf Kinder. Und Andrea schreibt im Vorwort was ganz Wichtiges. Sie sagt, wir haben heute in der Pädagogik eigentlich ein sehr, sehr positives Bild vom Kind. Wir sprechen von Kindern als kompetenten, forschenden, neugierigen, feinfühligen Individuen, die wir ins Leben begleiten wollen. Und das ist ja grundsätzlich ein riesiger Fortschritt gegenüber diesem Bild sozusagen vom bösen kleinen Tyrannen, der so lange Zeit in der autoritären Pädagogik das Kinderbild geprägt hat. Was aber sozusagen die Schattenseite ist von diesem hyperpositiven Kinderbild, ist, dass sozusagen jedes Kind, das diesem Bild augenscheinlich nicht entspricht, dass man eben nicht als neugierig, fröhlich, forschend, kompetent, zugewandt, feinfühlig im Alltag die ganze Zeit erlebt, dann schnell auch als ein Problemkind wahrgenommen wird. Im Sinne von, warum ist das nicht so ein Bullabü-Kind, wie es mir versprochen wurde, ja? Und tatsächlich werden dann eben auch viele Verhaltensweisen schnell pathologisiert, also lässt sich als krankhaft oder störend wahrgenommen, die einfach zur ganz normalen Verhaltenspalette auch von Kindern gehört. Nämlich, es ist ganz normal, dass Kinder manchmal auch überhaupt nicht Lust haben, sich auf bestimmte Forschungsprojekte einzulassen, dass sie, wenn sie mit einer Bindungssituation überfordert sind, also sich nicht sicher fühlen in der Bindungssituation, überhaupt nicht entdeckungsfreudig, neugierig irgendwas sind, weil sie erstmal auf der Suche sind nach emotionalem Halt und emotionaler Sicherheit. Und in unserem Buch arbeiten wir da mit vielen Fallbeispielen, die das illustrieren. Und ich glaube, allein das ist ein ganz wichtiger Perspektivwechsel auch für viele Fachkräfte.
Darf ich da nochmal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe? Also ist also die, weil du sagtest, der Wechsel der Pädagogik hin zu so diesem Bullabü-haften, also dass es so eine Art Kränkung von PädagogInnen gibt, sage ich jetzt mal sehr übertrieben, die da sagt, hey, jetzt habe ich dir hier doch so eine zugewandte, auf Augenhöhe Atmosphäre und Umgebung geschaffen und jetzt tust du das gar nicht wertschätzen. Das habe ich so noch nicht gehört oder so noch nicht verstanden, dass darin so eine gewisse berufliche Kränkung liegt, die ja oft, die wir ja alle haben. Ne? Also wir haben einen Beruf und denken eigentlich, das können wir irgendwie ganz gut und dann passiert ja aber was dazu gar nicht passt und dass daraus so ein gewisser Clash entsteht.
Das kann passieren, ja. Also dass pädagogische Fachkräfte sich selbst eben verstehen als Fachkräfte, die ihren Kindern, ne, die ihnen anvertraut sind, ganz viel bieten wollen und die sich sozusagen als pädagogisch gut ausgebildet und auf der Höhe erleben und sagen, wir wissen genau, was Kinder brauchen und wir sind total dafür, dass die selbstbestimmt auswählen können, welches pädagogische Angebot jetzt ihnen gerade entspricht. Aber dann kommt schnell so diese Wut auch auf, wenn dann ein Kind diese ganzen gut gemeinten Angebote nicht annimmt und zum Beispiel so wirkt, als würde es bewusst alles kaputt machen wollen. Ne? Also dann wird oft so dieser Begriff verwendet, das Kind sprengt die Gruppe. Man bietet was an und es macht alles kaputt und zwar für alle. Und das ist auch oft was dann den Eltern so im Elterngespräch gespiegelt wird, im Sinne von, wissen Sie, ich muss ja auch für die anderen Kinder Sorge tragen. Die sind alle ganz lieb und die leiden ja auch unter ihrem Kind. Und dann hat man sozusagen ganz schnell so eine Täter-Opfer-Rolle vergeben, ne? Und das Kind, das alles sprengt, ist sozusagen dann das Problemkind, das Täterkind. Und da dann den Perspektivwechsel hinzukriegen und zu sagen, dieses Kind leidet selbst. Wir wissen noch nicht genau, worunter. Wir wissen auch noch nicht genau, was ist los. Aber ne, Kinder wollen kooperieren, aber sie können es oft nicht, wenn bestimmte Dinge dem im Weg stehen. Hat dieses Kind vielleicht ein Problem in Sachen Emotionsregulation? Hat das Kind ein Thema mit sprachlichem Ausdruck? Kann sich verbal nicht so ausdrücken und wird deswegen körperlich? Hat das Kind im sozialen Miteinander Schwierigkeiten? Was ist die Herausforderung dieses Kindes? Ne? Das ist so ja eine ganz wichtige Fragestellung. Und gleichzeitig geht eben unser Buch da auch immer mit mehreren Perspektiven rein. Also es geht uns nicht darum zu sagen, die Schuld liegt nicht beim Kind, die Schuld liegt bei der pädagogischen Fachkraft, sondern wir erkennen natürlich auch an, dass tatsächlich Kinder mit herausforderndem Verhalten zu begleiten, auch echt signifikant das Burnout-Risiko von pädagogischen Fachkräften erhöhen kann. Also da gibt es auch Untersuchungen zu, dass wenn in der Einrichtung viele Kinder sind, die aus welchen Gründen auch immer eher herausfordernd sind in ihrem Verhalten, dass das eben auch eine Überlastungssituation darstellen kann, wenn dann Fachkräfte das Gefühl haben, sie müssten sich zerreißen zwischen diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und sie kriegen das kaum hin. Und deswegen geht es bei uns auch immer ganz viel um Selbstfürsorge, um pädagogische Reflexion auch. Wie können wir uns im Team stärken und als Einzelperson stärken? Was brauche ich als pädagogische Fachkraft auch, um einem Kind auf Augenhöhe begegnen zu können? Weil gerade solche Situationen, wie du sie vorhin geschildert hast, ein Kind wird am Arm ins Büro gezerrt und gewaltvoll letztlich diszipliniert, indem es da so grob entfernt wird aus der Gruppe. Das passiert eben auch sehr, sehr häufig nicht mit pädagogischem Vorsatz und aus Überzeugung, sondern auch als eine Überforderungsreaktion. Und das ist nicht okay, das entschuldigt das nicht, ja, aber es erklärt, dass eben pädagogische Fachkräfte auch ganz stark auf ihre eigene Gesundheit, ihre eigene Stabilität achten müssen, um diesen Job verantwortungsvoll auf Dauer sozusagen ausüben zu können.
Genau, weil ich konnte das auf eine Art wirklich auch sehr nachvollziehen, diese Aussage, da sprengt mir jemand die Gruppe, weil du gibst dir so viel Mühe und gibst dein ganzes Herzblut und du bist ja auch noch so eine Art Mama-Schwan für diese ganze Gruppe und so weiter und so fort, ja, und dann, ja, man braucht, glaube ich, eine richtig gute Ausbildung und Reflexion und alles Mögliche, um das auszuhalten, weil ich kenne das ja in Anführungsstrichen nur von Kindergeburtstagen und schon da ist es ja wirklich, da setzt du im Zweifel ein, was du halt hast, um irgendwie diese Gruppe zu managen. Also ich, mir ist es einfach, glaube ich, wichtig zu sagen, es geht hier nicht um eine pauschale Verurteilung, sondern einfach zu sagen, ich ziehe meinen Hut, wenn es jemand schafft, in so einer Situation dann immer noch professionell zu bleiben.
Ja. Und wir versuchen eben pädagogischen Fachkräften da ganz konkrete Handlungsimpulse mitzugeben. Was können sie tun, um da professionell zu bleiben, ohne auszubrennen sozusagen, denn es ist ihr Auftrag, ne? Also der Auftrag von pädagogischen Fachkräften ist es, allen Kindern entwicklungsgerechte Förderung zuteil werden zu lassen, auch denen, die sie als schwierig erleben. Ne? Also wir sind eine Gesellschaft, die manchmal dazu neigt, alles aussortieren und wegdelegieren zu wollen, was sozusagen nicht unserer Erwartung oder unserer Norm entspricht. Und es ist gleichzeitig der erklärte Bildungsauftrag, gerade in Kitas und Kindergärten eben zu sagen, die Kinder müssen auf dem Entwicklungsstand, wo sie sind, abgeholt werden und müssen eben auch sozioemotional gefördert werden, so wie sie es brauchen. Und dazu können manchmal ganz, ganz kleine Dinge gehören, die einen Unterschied machen können, die eher so ein Umparken im Kopf erfordern, ne? Zum Beispiel zu sagen, ja, wir haben einen Morgenkreis, ja, der ist uns auch wichtig, aber wir bieten trotzdem auch einen Rückzugsort an, wo Kinder während des Morgenkreises sich hin verziehen können, wenn es ihnen zu viel wird, wenn es ihnen zu intensiv wird. Und das geht bei vielen Fachkräften sehr gegen ihren Ethos, weil sie sagen, aber es geht doch um die Gruppendynamik und es ist uns so wichtig. Kinder müssen doch auch lernen, mal still zu sitzen, eine Situation auszuhalten. Wie soll das später in der Schule werden? So. Und gleichzeitig, wenn zum Beispiel ein Kind immer wieder den Morgenkreis sprengt, ja, um dieses Vokabular nochmal zu verwenden, durch reinrufen, rumschreien, die sorgsam bereitete Mitte auseinandernehmen, ja, dann kann das eben bedeuten, dass dieses Kind vielleicht mit dieser Situation gerade überfordert ist und eine Flucht daraus sucht. Und wenn ich sozusagen einen konstruktiven Ausweg lasse, nämlich, wenn dir alles zu viel ist, kannst du dich in dieses Zelt zurückziehen, da gibt's ein Bilderbuch, da gibt's ein Kuscheltier, da gibt's Dinge für dich. Wir zwingen dich nicht in diesem Morgenkreis dabei zu sein, aber wenn du dabei bist, dann brauchen wir das, ja. Es schafft einen völlig anderen Handlungsrahmen, auch für das Kind, ne? Als wenn wir sagen, da müssen alle durch und jetzt sei still.
Und du besonders, genau.
So.
Ja, ja.
Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es manche Dinge gibt, die wir vorschlagen, die tatsächlich auch extra Ressourcen brauchen. Ne? Also zum Beispiel gibt es gerade Kinder, die herausforderndes Verhalten zeigen, die vielleicht auch zu Hause gerade durch eine schwierige Situation gehen. Zum Beispiel eine Trennungssituation der Eltern oder so. Oder eine schwierige Situation, weil ein Elternteil erkrankt ist, weil es einen Todesfall in der Familie gab. Oder auch die Geburt eines Geschwisterkindes, das Familiensystem sehr durcheinandergewirbelt hat, wo wir dann eben auch sagen, es ist in vielen Fällen dann hilfreich, wenn auch pädagogische Fachkräfte sowas wie Exklusivzeiten mit Kindern verbringen, also wirklich mal eine Viertelstunde nur mit einem Kind lesen, spielen, sich ihm zuwenden und sowas muss natürlich ein ganzes Team dann auch mittragen, ne? Und der einen Fachkraft den Rücken frei halten, damit die verlässlich für ein Kind da sein kann. Und ich verstehe total, dass dann immer wieder pädagogische Fachkräfte auch sagen, ja, aber wir haben doch sowieso schon Personalmangel, ne? Wie denn? Ja, wie sollen wir solche Extrawürste braten? Und vor allem, was, wenn das dann alle wollen? Wie sollen wir denn 20 Kindern jeweils Exklusivzeit zukommen lassen? So. Und da ist es immer so wichtig, sich klarzumachen, dass Kinder sehr gut verstehen können, dass Gleichheit und Gerechtigkeit nicht dasselbe ist. Man kann, wenn man da mit einer entsprechenden Klarheit rangeht, durchaus sagen, ne, der Theo, der braucht diese Zeiten mit uns, das haben wir so festgestellt, das machen wir. Und das heißt nicht, dass jedes andere Kind dann sagt, das brauche ich jetzt auch. So. Und wenn dann tatsächlich das passiert, dass ein Kind kommt und sagt, ich will das auch haben, dann kann man ja immer noch schauen, wie geht man damit um. Aber oft ist es die Angst davor, dass man für ein Kind etwas tut, das es dann alle wollen, die Fachkräfte davon abhält, für Kinder Ausnahmen zu machen. Dabei sind sozusagen individuelle Ausnahmen oft der Schlüssel in das Herz sozusagen von Kindern, die sich gerade noch mit etwas schwer tun. Ne? Also mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich als Erzieherin sage, okay, dem Gustav, dem ziehe ich seine Gummistiefel an, auch wenn alle anderen Kinder die schon selber anziehen können, weil es vielleicht gerade diesen Akt der Zuwendung, dieses Fürsorgliche braucht und ich muss da jetzt nicht ein Exempel statuieren und 5 Minuten neben einem heulenden Kind stehen, dass sich keine Gummistiefel anzieht, weil das ist das Prinzip. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich alle Kinder sagen, zieh mir jetzt die Stiefel an, ist minimalst. Und wenn, kann ich das immer noch pädagogisch bearbeiten. Ne? Aber ich darf sozusagen mir diese Sanftheit auch erlauben, zu sagen, dieses Kind braucht vielleicht gerade was. Und zwar nicht, weil es nicht, sag ich mal, motorisch in der Lage ist, sich Stiefel anzuziehen, sondern weil es vielleicht gerade diese extra Fürsorgegeste braucht.
Ich musste nur lachen, weil ich beim Querlesen natürlich auch am Kapitel hängen geblieben bin, wenn Kinder Picky Eater sind. Ja. Und da gibt es nämlich auch ein Fachkapitel dazu, ja. Aus Gründen. Und da gibt es das wunderschöne Wort von Ankerlebensmitteln. Also, dass der Rat gegeben wird, die Einrichtung solle Ankerlebensmittel haben, weil es halt einfach Kinder gibt, die in bestimmten Situationen, aus Gründen wie auch immer, also ich habe das ganze Kapitel noch nicht ganz gelesen, zum Beispiel Lebensmittel bevorzugen, die rot sind. Und man solle doch Ankerlebensmittel da haben. Das ist ja genau auch wieder so, ne? Also, wir müssen jetzt nicht über Picky Eater reden, aber es war auch so ein Beispiel, wo ich so merkte, ja klar, ihr könnt euch jetzt entweder beim Thema, alle essen das Gleiche und jeder muss probieren, irgendwie in die Haare kriegen. Oder es gibt halt für, wie sagst du, Gustav, dem werden die Gummistiefel angezogen und für den gibt es halt rotes Pesto. Und wir können dadurch unsere anderen Ziele erreichen, nämlich Gustav ist mit von der Partie und erlebt die Gruppe, worauf er ja auch ein Recht hat und was er auch braucht. Und die ganze Gruppe kann funktionieren, auch wenn da oder hier Unterschiede gemacht werden. Das leuchtete mir so ein, aber ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich es nicht gelesen hätte. Also jetzt als Nichtpädagoge natürlich sozusagen ist da noch viel mehr drin, was mir vorher nicht klar war. Aber ja, genau, das nur nochmal so als zweiter Ausschnitt zu dem, was du gerade sagtest. Ja,
und wie gesagt, es ist tatsächlich auch für mich natürlich eine große Ehre gewesen, dass in dieser Zusammenstellung von Themen eben auch ein Kapitel über gefühlsstarke Kinder von mir seinen Raum gefunden hat, weil das natürlich auch nochmal eine Validation meiner Arbeit zu diesem Thema darstellt. Also ich habe es in der letzten Zeit immer mal wieder erlebt, dass auch Eltern zum Beispiel an Einrichtungen herangetreten sind und gesagt haben, wir erleben unser Kind als gefühlsstark, wir haben das Gefühl, ihm würde das und das helfen. Und dann haben sie zum Beispiel So viel Freude, so viel Wut, mein Buch darüber mit in die Einrichtung gebracht und gesagt, hier steht zum Beispiel das. Und dann gab es wirklich Einrichtungen, die so ein bisschen abfällig sagten, naja, was sollen wir hier mit einem Elternratgeber von irgend so einer Journalistin? Okay. Wir verlassen uns auf pädagogische Fachliteratur, aber nicht auf so Ratgeberliteratur. Ist auch manchmal so eine seltsame Abschätzigkeit, die da drin steckt. Aber es war jedenfalls teilweise wirklich ein Thema, dass Leute sagten, ja, Gefühlsstärke, das mag ja ein ganz netter Begriff sein, so, mit dem man Eltern helfen kann, aber in der pädagogischen Fachwelt ist der nicht anerkannt, kommt der nicht vor. Und das finde ich so großartig an der Arbeit von Andrea Turis, die dann eben auch so Leute aus Wissenschaft und Praxis, ne, und theoretischer und praktischer Auseinandersetzung mit diesen Themen so zusammenholt und sagt, alles, was uns hilft und alles, was wissenschaftlichen Standards selbstverständlich auch genügt, also wo wir eine Evidenzlage für haben und wir, das ist ja alles peer-reviewed und so weiter, muss zusammenkommen und muss auch in die Einrichtung kommen und muss helfen. Und das ist tatsächlich auf so einer Ebene, die sich vielleicht für manche Eltern gar nicht so direkt erschließt, einfach wichtig, dass jetzt zum Beispiel zum ersten Mal meine Arbeit zum Thema Gefühlsstärke in einem sozusagen wissenschaftlichen, zitierfähigen Werk auch vorkommt, sodass zum Beispiel Menschen, die an der Uni eine Facharbeit schreiben oder eine Doktorarbeit oder sich irgendwie auseinandersetzen mit dem Thema, ne, herausforderndes Verhalten, Gefühlsstärke, da tatsächlich eben auch eine wissenschaftliche Quelle, ein Fachbuch sozusagen zitieren können und damit das Ganze einfach nochmal in wissenschaftlichen Kreisen sozusagen auf einem anderen Fundament steht, eine andere Seriosität und Wertigkeit bekommen hat. Und da geht es nicht um mein Ego, das da irgendwie gestreichelt werden muss, sondern es ist tatsächlich so, dass wenn man in der Fachwelt was verändern will, dass man dafür in die Fachbücher gehen muss. Und sowas wie eine Vorlesung, die zu einem Buch wird, die dann in wissenschaftlichen Kreisen auch diskutiert werden kann, so eine Publikation, macht da einfach einen großen Unterschied. Und Andrea und Inke Hummel und ich werden zum Beispiel auch dieses Jahr auf der Didakta, auf der Bildungsmesse in Stuttgart einen Workshop machen zu diesem Buch. Am 14. Februar machen wir das. Und da kommen ja lauter pädagogische Fachkräfte hin. Und das ist einfach auch eine wertvolle Chance dann in so einem Setting, ne? Auf so einer Bildungsmesse zu sagen, wir setzen hier ein Thema und wir bringen das aufs Tapet. Und das ist nicht irgendwas, worüber sich Eltern im Internet austauschen, sondern das ist wirklich ein Thema von großer pädagogischer und gesellschaftlicher Relevanz. Ja.
Super. Also das freut mich sehr und ich glaube, so ein bisschen freust du dich auch, oder? Also
ja, klar.
Bei allem. Ja, ist doch einfach cool. Schön.
Ja, also ich bin auch so froh, einfach in diesem Umfeld so zu stehen. Man liest so jedes einzelne Kapitel und denkt, das ist so toll, ja, und ich kriege da für mich selber nochmal so wertvolle Impulse und mein Kapitel darf da mittendrin stehen sozusagen, zwischen ganz vielen Leuten, die ich auch schon sehr, sehr lange bewundere für ihre Arbeit. So, das ist schon was sehr Besonderes und ich bin der Andrea Turis da extrem dankbar, dass sie dieses Projekt so organisiert und zusammengebracht hat. Und ich kann einfach sagen, ich rate echt allen Eltern von Kindern, die in irgendeiner Weise herausfordernd erlebt werden, ob von ihnen selbst oder in der Einrichtung, sich dieses Buch mal anzuschauen und auch allen Einrichtungen da mal reinzuschauen. Und ich glaube, dass gerade diese konkreten Fallbeispiele und Handlungsimpulse auch eine tolle Basis sein können, zum Beispiel für ein wertschätzendes Elterngespräch, ne? Also pädagogischen Austausch mit Fachkräften, weil man eben sagen kann, ich habe mich informiert, hier gibt es sozusagen fundierte und konkrete Ideen, wollen wir das nicht mal ausprobieren?
Naja, und ich finde halt, also was es mir aber auch ganz klar gab, ist so ein Verständnis und nochmal ein Respekt ist das falsche Wort, weil den hatte ich davor schon, aber für, nun doch, also Verständnis und Respekt für die Herausforderungen einer pädagogischen Fach- oder Ergänzungskraft im Umgang mit so vielen unterschiedlichen Kindern. Also ich glaube, dass das jetzt nicht nur sowas, also für mich aus meiner Sicht ist es nicht nur sowas, so kann man sich wappnen, sondern auch so, so kannst du besser verstehen, was halt auch vielleicht hier gerade abgeht auf der anderen Seite.
Absolut.
Ich musste so an meine Zeit als Kindergartenvorstand denken und da hätte mir das, glaube ich, einfach geholfen im Umgang mit einfach im Umgang mit dem Team und den Kollegen und der Leitung und so weiter einfach diesen Perspektivwechsel besser vornehmen zu können, statt quasi nur Vater zu sein und für bestimmte Themen eben Vorstand zuständig zu sein.
Ja, und wir schreiben im Buch, dass ungefähr 20% aller Kinder irgendwann mal sozusagen als herausfordernd, schwierig beschrieben und erlebt werden. Ne? Jedes fünfte Kind, das ist wirklich nicht selten. Und bei jedem einzelnen Kind muss man wirklich genau hinschauen, was steckt jetzt dahinter. Also das ist ja was, was ich auch im Zusammenhang mit gefühlsstarken Kindern immer wieder erwähne. Solche Soft-Labels, ne, solche Beschreibungen, die können helfen, ein Kind besser zu verstehen. Mhm. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir das Kind hinter dem Label noch sehen. Ne? Also ein Kind, das sich im Kindergarten sehr auffällig verhält, das kann ein Temperament sein einfach, dass er dahinter steckt. Das kann aber eben auch sein, dass dieses Kind darauf hinweist, dass es ein konkretes Problem hat, eine konkrete Not hat, dass es ihm vielleicht zu Hause gerade nicht gut geht, dass es in der Kita-Gruppe mit irgendwas überfordert ist, dass es mehr Unterstützung braucht bei der Anbahnung von Freundschaften, dass es ihm zu laut ist, dass es ihm zu was auch immer ist, ne? Und diese professionelle Neugierde zu haben, zu sagen, ich will wirklich rauskriegen, was dahinter steckt. Ich werde im allerbesten Sinne so ein bisschen wie zu so einem Detektiv, ne, der wirklich einfach versucht, hinter das Verhalten zu blicken und das Kind in seinem Verhalten zu sehen und zu verstehen. Und erst dann kann sich was verändern. Das ist so eine Haltung, die ich mir einfach so wünsche, dass die wirklich in allen Einrichtungen und in allen Familien sozusagen einzieht, dass wir wegkommen von dieser Idee, alles sofort reparieren zu müssen. So dieses, das Verhalten soll einfach weggehen und hinkommen dazu, erstmal zu sagen, Verhalten ist auch was sehr Kostbares, denn Verhalten ist immer Kommunikation. Und selbst sehr disruptives Verhalten zeigt ja auch was. Da hat eben Andrea auch einen ganz tollen Beitrag drüber geschrieben, wo es eben um Kinder geht, die entweder, weil sie keine Muttersprachler sind im Deutschen oder weil sie aus anderen Gründen mit der Sprache noch zu kämpfen haben. Also wo sie eben da beschreibt, dass eben ganz oft störendes Verhalten sozusagen letztlich in einem Mangel von anderen Kommunikationsmitteln begründet ist. Und dass einfach eine gute, professionelle Sprachförderung für jedes Kind, dass jedes Kind die verbalen Fähigkeiten erwirbt, damit es sich sozusagen wirklich äußern kann, dass das eben ein ganz unterschätzter Beitrag auch ist, um sozusagen dazu beizutragen, dass Kinder sich in Kindergartengruppen oder auch im Grundschulsetting besser einfügen können sozusagen in so soziale Systeme. Also es ist mega, mega spannend und gleichzeitig versuchen wir ganz klar zu vermeiden, irgendjemandem eine Schuld zuzuweisen. Also wir gehen eben raus aus diesem, die heiße Kartoffel wird immer weitergereicht Ding. Also wenn Eltern ein Kind haben, das sich herausfordernd verhält, dann müssen sie sich nicht schämen, dann müssen sie nicht das Gefühl haben, sie haben irgendwas falsch gemacht, sie hätten strenger oder lockerer sein müssen oder hätten nicht so jung oder alt Kinder bekommen dürfen oder was auch immer man dann da so für sich im Kopf hat irgendwie. Und die pädagogischen Fachkräfte haben nichts falsch gemacht, wenn sie ein Kind haben in der Gruppe, das den Morgenkreis sprengt. Ne, das ist dann auch oft bei pädagogischen Fachkräften so diese Tendenz, alles bei sich zu suchen und zu sagen, habe ich möglicherweise den Ablauf nicht gut genug gestaltet? Nee, manchmal liegt's nicht an dem, was wir machen. So. Und das Kind ist eben auch nicht schuld. Aber wir müssen hinschauen und wir müssen schauen, wie gehen wir aufeinander zu, wie kommen wir zusammen Und da geht's viel eben auch um Selbstreflexion, ne? Also meine Freundin Inke Hummel, die ein Buch geschrieben hat über wilde Kinder, stellt ja so ganz spannende Reflexionsfragen im Sinne von, wie wild ist eigentlich zu wild, ne? Also was ist sozusagen die Norm, die ich erwarte von kindlichem Verhalten? Warum finde ich es oft als pädagogische Fachkraft vielleicht angenehmer, ein ruhiges oder schüchternes Kind in der Gruppe zu haben? Ja. Hat das auch was mit meiner eigenen vielleicht Lärmempfindlichkeit oder Überlastung zu tun, ne? Sind wilde Kinder mir zu anstrengend, weil ich eigentlich in einer für mich ohnehin schon überfordernden Situation bin? Und wie kann ich mich stärken, dass ich dann auch ein wildes Kind in seinem Wesen so annehmen kann, wie es ist? Weil mit dem Kind ist ja nichts verkehrt. So, ne? Also es ist ganz, ganz spannend.
Weißt du, während ich dir so zuhörte, stiegen bei mir so noch so eine andere Gefühlsblase auf und ist dieses, ich musste an so Kindergeburtstage oder Besuch von Kindern denken. Also Kind hat einen Freund aus der Schule, Kind feiert Geburtstag und lädt Freunde und Freundinnen ein. Und ich habe gerade so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen bekommen, um ehrlich zu sein, weil ich mich erinnere, dass ich einerseits manchmal einfach bestimmt nur an der Grenze von Überforderung war, wenn da jemand dabei war, der einfach herausforderndes Verhalten gezeigt hat, oder sie. Und dass ich mich schon auch dabei ertappt habe, das ein bisschen zu steuern. Also
dieses Kind lernen wir vielleicht nicht
das
ein.
Das finde ich jetzt. Also ja, es mag sein, dass es schon vorgekommen ist. Ich bin jetzt nicht besonders stolz drauf, nach dem, was du gesagt hast, aber dass man so ein bisschen versucht, schon da so ein bisschen zu lenken und sagen, echt jetzt? Wir sind ja jetzt schon 8, müssen es 9 sein oder so. Aber eigentlich mit diesem Gedanken zu sagen, ja, wenn X kommt, dann brauchen wir eigentlich einen, der sich um X kümmert. Einer von uns Großen. Weil sonst kann es einfach kompliziert werden.
Ja. Und
da merkte ich so, na bitte, also ich bin gespannt, ob du das kennst oder ob, also daran appellierte das, worüber wir jetzt eher sprachen im, sag ich mal, pädagogischen Kontext. Schon auch, ja.
Ja, also ich finde das sehr, sehr cool von dir, dass du das so einfach auch ehrlich erzählst, weil ich glaube, das kennen fast alle Eltern, dass man gerade, wenn man selber vielleicht ein Kind hat, das man als nicht so wahnsinnig herausfordernd erlebt, dann manchmal denkt, oh, müssen wir uns jetzt hier noch für diesen Geburtstag, für diese Einladung so ein schwieriges Kind ans Bein binden, ja? Also, und dann passiert das eben ganz oft, dass tatsächlich auch Kinder wirklich ausgeschlossen werden von ganz vielen sozialen Aktivitäten, weil sozusagen jede Familie im Kindergarten sagt, oh, die laden wir jetzt aber nicht ein, ja, zum Kindergeburtstag. Und auf einmal war halt ein Kind noch nie auf einem Kindergeburtstag. Und das befördert dann natürlich auch oft so ein Gefühl von Anderssein, befördert auch oft die Frustration. Und das kann dann auch nochmal zu noch herausfordernderem Verhalten führen. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken von Inklusion, ne, einer Gesellschaft, in der alle ihren Platz haben sollen, ernst nehmen, dann wäre es tatsächlich wünschenswert, wenn wir sozusagen alle versuchen, diesen ersten Impuls von, oh nee, bitte nicht, nochmal so zu hinterfragen und zu überlegen, hey, aber wie könnte denn vielleicht auch ein Weg aussehen, dass auch ein Kind, das wir manchmal als herausfordernd erleben, bei Dingen dabei sein kann, ohne dass wir uns selbst überlasten. Du hast vorhin gesagt, vielleicht müsste dann eine extra Person da sein für dieses Kind. Und oft steht uns aber die Scham im Weg, zum Beispiel dann ein Elternteil eines Kindes mit herausforderndem Verhalten zu bitten, mitzukommen oder dabei zu sein und zu sagen, hey, unsere Erfahrung ist, ne, bei diesem Kind, also ist es vielleicht auch ganz gut, wenn jemand dabei ist, hättest du vielleicht Lust mitzukommen oder so. Und die allermeisten Eltern, gerade von Kindern, die wenig zum Beispiel eingeladen werden zu Kindergeburtstagen aus Gründen, ja, die sind mega dankbar, wenn eine Einladung ausgesprochen wird und machen sozusagen von ihrer Seite alles möglich. Das ist so ein bisschen völlig anderes Thema, aber ist mir auch schon öfter untergekommen, wie bei Kindern mit so starken Allergien. Also ich habe das wirklich schon mitbekommen, dass zum Beispiel ein Kind mit einer sehr, sehr starken Haselnussallergie oder eine Nussallergie.
Oder Erdnuss, ne?
Oder Erdnussallergie, genau. Nicht eingeladen wird zu Kindergeburtstag, weil die Eltern so Angst haben, was falsch zu machen. Und nachher wollen sie nicht schuld sein, dass das Kind mit einem anaphylaktischen Schock in die Klinik muss. Dann sagen sie, dann laden wir das Kind nicht ein. Und das kann aber tatsächlich zu einer krassen sozialen Isolation führen. Und wenn man auf die Familien zugeht und sagt, wir würden euer Kind gern einladen, aber wir haben echt Respekt vor dieser Allergie. Wie kriegen wir das hin? Dann sind typischerweise Eltern von so Allergikerkindern mega hilfsbereit sofort und sagen, wir bringen einen eigenen Kuchen mit, wir machen dies, wir machen das, wir machen alles möglich, ihr kriegt hier noch ein Notfallmedikament, alles gut, aber bitte lasst unser Kind dabei sein. Und gerade Kinder, ob die jetzt eine Diagnose haben oder nicht, mit Verhaltensauffälligkeiten sind eben oft sozial isoliert, fühlen sich oft allein. Und für viele Eltern dieser Kinder ist es auch oft ein ganz großer Schmerzpunkt, dass ihr Kind bei so vielen Dingen sozial ausgeschlossen ist. Und natürlich soll ein Kindergeburtstag unseres Kindes sozusagen nicht gesprengt werden von einem anderen Kind. Aber ganz oft kann man in einem Gespräch mit den Menschen, die dieses Kind am besten kennen, wirklich auch nach einem guten Weg suchen, wie alle ihren Spaß haben können und wie ein Kind dabei sein kann. Und aber dafür braucht es sozusagen nochmal so diese extra Sekunde des Nachdenkens, nicht einfach zu sagen, lad die mal nicht ein, sondern zu sagen, hey, wenn du die einladen möchtest, finde ich voll schön, lass mal kurz mit deren Mama nochmal reden oder mit dessen Papa nochmal sprechen. So. Und mir ist völlig klar, und das sage ich auch aus eigener Erfahrung, dass das einem manchmal auch schwerfällt, in solche Gespräche zu gehen, weil ich will ja auch niemandem zu nahe treten und sagen, also dein Kind traue ich mir allein nicht zu, so, ne? Aber ich glaube tatsächlich, wenn die Optionen sind, Kind nicht einladen oder ehrlich in ein Gespräch gehen und zu sagen, das und das macht mir Gedanken, wie können wir da eine Lösung finden, wäre es gut, wenn wir alle öfter in solche Gespräche gehen würden und da dieses Tabu auch ein Stück weit anrühren würden, dass ja, manche Kinder mehr Begleitung brauchen, aber dass man dafür auch Wege finden kann.
Ja, und vor allem, weil das ist ja keine Einbahnstraße. Also mein Kind war sicher auch schon sehr herausfordernd auf irgendeinem anderen Kindergeburtstag unterwegs. Ja. Also gut möglich, war ich ja nicht dabei. Ja, also insofern, auch das ist ja irgendwie einfach Solidarität, also miteinander Eltern sein. Ja.
Genau.
Ich habe auch schon in einer Situation mal mein Kind einfach gefragt. Also wenn ich dir gerade so zuhörte, dachte so, echt, ich soll jetzt bei Tom anrufen und sagen, Tom, dein Kind ist schwierig, aber wir laden es trotzdem ein. Da muss ich noch, das ist eine Lernkurve. Aber ich habe in einem Fall, erinnere ich mich jetzt mal mein Kind einfach gefragt. Habe gesagt, du, weil die kennen sich ja aus ihren Einrichtungen. Also die wissen ja oft so ein bisschen, was ist zu viel oder was braucht er oder wo kann man da. Mein Kind sagt auch einfach, du Papa, das passt schon, das kriegen wir schon hin. Mhm. Also das ist ja auch nochmal was, wo du dann weißt, okay, es antizipiert ja mit, dass der Kindergeburtstag jetzt vielleicht dadurch ein bisschen, wie sagst du, wilder wird oder so.
Oder anders wird, ja. Ja, und ich, was ich auch noch zuletzt vielleicht noch einmal ansprechen möchte, wir haben auch ein ganz spannendes Kapitel in unserem Buch drin und das heißt das unsympathische Kind. Also da geht es wirklich um Antipathien Kinder gegenüber und wie man mit denen auch in einem professionellen Kontext umgehen kann. Und das ist tatsächlich was
Entschuldigung.
Nein, das ist was, was oft echt
genauso
unter Teppich gekehrt wird und es wird oft so in, wie soll man sagen, es wird oft nur in so relativ bissigen, humorvollen Formen oft darüber gesprochen. Also man kriegt ja manchmal so in sozialen Medien sowas in die Timeline gespült im Sinne von, ja, wie geht man mit Arschlochkindern um? Und das ist dann so praktisch so
Gott, was ist das für eine Sprache?
Ja, und das ist dann aber praktisch so der Versuch, irgendwie mit Humor diesem Thema sich zu nähern, dass es halt Kinder gibt, die man einfach überhaupt nicht mag. Aber wenn man sich das jetzt konkret vorstellt, in einer Situation zum Beispiel als Erzieherin, man kriegt ein Kind in die Gruppe und man spürt eine richtige Antipathie diesem Kind gegenüber, man mag das Kind nicht, ne? Dann ist ja tatsächlich die Frage, wie geht man damit um? Und sehr, sehr viele Fachkräfte versuchen, diese Gefühle wegzuschieben und sich denen nicht zu stellen, weil sie natürlich auch selber wissen, dass es eigentlich nicht okay, ein dreijähriges Kind abzulehnen. So. Und wenn aber sich diesen Gefühlen Also wenn man sich diesen Gefühlen nicht stellt, dann wird diese Antipathie oft sehr unterschwellig spürbar. Die Kinder nehmen das wahr mit ihren feinen Antennen und die kriegen dann oft weniger Aufmerksamkeit und weniger Freundlichkeit zu spüren und dann verstärkt sich da so ein Kreislauf. Und deswegen finde ich es so wichtig, dieses Tabu wirklich anzupacken und zu sagen, wie kann ich als Fachkraft oder auch als Elternteil, ne, das kann man durchaus übertragen, die spürt, dieses Kind mag ich nicht. Das löst in mir was aus, was ich gar nicht leiden kann. Wie kann ich damit umgehen? Und dann wirklich für mich versuchen zu klären, wo kommt das her? Woran erinnert mich das? Vielleicht, was sind da meine Themen in dieser Beziehung? Und gleichzeitig, wie kann ich das auch bewusst überwinden? Und es geht dann in dem Buch auch ganz konkret darum, gerade Kindern denen wir als Fachkräfte vielleicht Antipathie gegenüber spüren, mit besonderem Wohlwollen zu begegnen, ganz bewusst zu gucken, was sind liebenswerte Seiten an diesem Menschen, wirklich zu lernen, neu und anders hinzuschauen das auch zu reflektieren, eventuell auch ne, in einem Team-Setting, das ist wahnsinnig schwer und ich finde das unglaublich herausfordernd, weil man sich auch selbst sehr verletzlich macht, wenn man sowas zugibt. Ne? Also von ErzieherInnen erwarten wir ja auch so landläufig, dass die einfach alle Kinder toll finden und lieben. Und das ist dann schon fast fast verboten. Der Gedanke, ein Kind könnte nicht gemocht werden in der Einrichtung. Und letztendlich passiert das ganz häufig und leider auch häufig, dass dann ein Kind auch von mehreren nicht gemocht wird und dann wirklich sich diese Dynamik immer verstärkt, dass man dann noch ne, so gemeinsam, ja, der ist auch doof, naja, ich finde den auch unsympathisch so. Und das ist halt ganz, ganz schwierig. Und sich solchen Themen zu stellen, erfordert Mut, erfordert viel Fähigkeit zur Selbstreflexion und gleichzeitig eine gewisse Sanftmut und Großzügigkeit mit sich selbst. Man sucht sich das ja nicht aus, Antipathie zu fühlen. Das macht einen auch nicht zu einem schlechten Menschen. Ist eine Wachstumschance. Okay. Aber das ist auch was, wo ich beim Lesen so dachte, oh Mann, ey, ich habe, glaube ich, auch schon über manche Kinder, weißt du, die man so in der Peripherie seit der Kindheit der eigenen Kinder mitbekommen hat, echt ungute Gedanken gehabt, weil die vielleicht bei mir selber was ausgelöst haben. Ich fand die einfach unsympathisch und blöd. Und mein Impuls war dann oft eher Rückzug, ne? Diese Kinder meiden. Und gleichzeitig, ja, wenn man sich bewusst macht, dass eben gerade hinter schwierigem Verhalten oft auch eine große Not steckt, würden wir ja alle gut daran tun, dann eben nicht Kinder, die ohnehin oft schon sozial isoliert sind, einfach noch mehr zu schneiden, sondern wirklich auch ein bisschen hinzuschauen und zu sagen, catch them being good, auch zu schauen, wo kann ich sozusagen was Liebenswertes, was Positives, was für mich Gutes in diesem Kind finden und bestärken und vielleicht auch durch mein Verhalten was verändern.
Schön. Oder um es mit der Binse zu sagen, Kontakt macht halt auch sympathisch. Also dieses versucht doch vielleicht irgendwo ein bisschen in den Austausch zu gehen. Und so lässt sich es ja manchmal dann auch auflösen und ganz überraschende Begegnungen dann bekommen. Ja.
Ja. Ja, also ich bin jedenfalls wirklich, wie man vielleicht merkt, stolz, Teil dieses Buchprojekts zu sein. Ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen konnten. Ich schicke Grüße raus an alle, die mit mir an diesem Buch geschrieben haben. Lauter tolle Leute. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn die eine oder der andere von unseren HörerInnen Lust hätte, in dieses Buch mal reinzublättern. Es ist beim Cornelsen Verlag erschienen. Das kennen viele von uns noch als Schulbuchverlag, aber die haben eben auch diese pädagogischen Fachbücher im Portfolio. Und ich bin sehr, sehr großer Fan von Andrea, die das organisiert hat, und von diesem Buch.
Hock! Diesmal ist die Überleitung ja wirklich nicht schwer, liebe Nora, wenn wir über die Werbepartner dieser Folge jetzt sprechen. Und zwar ist es eine Gruppe von selbstständigen Kinderbuchberaterinnen, allesamt Buchhändlerinnen, die sich spezialisiert haben, um euch das richtige Kinderbuch oder auch pädagogische Fachmaterialien für Lehrer und Pädagogen, Pädagoginnen auszuwählen und euch kurz vorzustellen, damit ihr am besten beraten seid, mit welchen Büchern eure Kinder zu tun haben.
Genau, ja. Also ich finde das eine spannende Idee. Es gibt ja Millionen von Kinderbuchtiteln und das kann sich echt auch überfordernd anfühlen, wenn man als Elternteil versucht rauszukriegen, was lese ich meinem kleinen Kind am besten vor oder was passt jetzt gerade für mein vielleicht ein bisschen älteres Kind gerade besonders gut. Und hier haben eben ausgewiesene Kinderbuchexpertinnen sozusagen ein Portfolio zusammengestellt von besonders empfehlenswerten, wertvollen Kinderbüchern, die sie dann eben in einer WhatsApp-Community, ne, in der man kostenlos beitreten kann, Eltern vorstellen. Und dann können eben interessierte Eltern individuelle Empfehlungen bekommen, können schreiben, wonach sie suchen, was ihr Anliegen ist, wie alt ihr Kind ist oder ihre Kinder sind. Und dann bekommen sie sozusagen individualisierte Buchempfehlungen und können sie dann auch direkt über diese Buchhändlerin bestellen.
Genau. Ihr geht, wer Interesse hat, in diese WhatsApp-Community. Dort bekommt ihr dann eine Buchberaterin zugeteilt und werdet Teil einer kleinen Buchparty. Und um das Ganze so ein bisschen noch attraktiver zu machen, verlost Cordula, das ist eine von diesen Buchberaterinnen, unter allen, die sich jetzt da, die da mitmachen, ein Nora-Paket unter allen Neukunden.
Ah, also, mit Büchern von mir?
Ja, genau. Genau, also wer sich das alles mal genauer anschaut und dort dann Kunde wird oder Kundin, der hat die Chance. Also Ende Februar 25 endet die Aktion, da wird dann das Bücherpaket verlost.
Oh, wie toll. Macht da unbedingt mit.
Ja, bitte macht da unbedingt mit, genau. Es gibt verschiedene Formate. Es gibt kleine Bücherpartys. Wer da Gastgeber wird, bekommt auch nochmal einen extra Gutschein. Eine sehr liebenswerte und irgendwie auch sehr individuelle Aktion. Kein Insta-Kanal, keine Website, sondern einfach ein WhatsApp-Channel und da geht's dann direkt los.
Genau, wir verlinken euch den WhatsApp-Channel in unseren Shownotes. Gebt den gerne auch an interessierte Freundinnen und Freunde weiter. Cordula und ihre Kolleginnen freuen sich einfach total über interessierte Eltern, die Lust haben auf gute Kinderbücher.
Und damit, Nora, können wir uns jetzt ja auch schon unserem Postfach widmen. Lass mal gucken. Eine Mail kam zum Thema Streiten, dass wir ja kürzlich die Folge hatten. Und da schreibt uns jemand und sagt, mein Mann und ich haben bisher einen Sohn, möchten aber noch ein Kind. Mein Mann hat beiläufig mal erwähnt, dass die sich ja dann sowieso nicht verstehen würden, weil bei ihm in der Familie unter den Kindern immer schon viel Streit herrschte. Zwischen seinen Geschwistern, bei den Cousins und auch beim Vater und seinen Brüdern. Teilweise sogar mit Kontaktabbruch zwischen den Geschwistern. Das gibt mir natürlich schon zu denken. Gibt es so eine Art Streitveranlagung oder lässt das eher auf den Konfliktumgang innerhalb der Familien schließen?
Super Frage, ja.
Finde ich auch, ja.
Ja, also tatsächlich gibt es nicht sowas wie eine Streitveranlagung, aber was es natürlich gibt, sind so Temperamentveranlagungen oder Persönlichkeitsveranlagungen. Ne? Also wir haben da schon mal in der Folge über Neurodivergenz drüber gesprochen, dass natürlich manche Menschen mit einem Grundtemperament auf die Welt kommen, dass sie sehr impulsiv sein lässt zum Beispiel. Und Menschen, die sehr impulsiv sind, die geraten auch schneller in Streit und haben hitzigere Auseinandersetzungen als Menschen, die sehr regulationsstark sind, die sehr in ihrer Mitte sind. Mhm. Insofern gibt es schon Familien, in denen es, sag ich mal, auch genetisch bedingt, sag ich mal, mehr knallt. Aber wie dann tatsächlich diese Konflikte aussehen und wie sozusagen auch langfristig der Umgang in den Familien damit aussieht, das ist nicht angeboren, sondern das hat ganz viel damit zu tun, wie ist die Konfliktkultur in der Familie. Und das, was dein Mann erzählt aus seiner Familie, klingt für mich danach, als käme er aus einer Familie von Menschen, wo viele eher impulsiv sind, ne, und so eine kurze Lunte haben und wo aber gleichzeitig keine gesunde Konfliktkultur gelebt und auch vorgelebt wurde. Also wo eben die Kinder in diesen Streitigkeiten nicht begleitet wurden, wo nicht geguckt wurde, welche Bedürfnisse stecken dahinter, wie können wir gucken, dass das nicht eskaliert. Und das ist der Standard gewesen in den allermeisten Familien in den letzten Jahrzehnten, dass eben Kinder mit ihren Konflikten alleingelassen wurden. Und das kann dann dazu führen, dass sich so Geschwisterkonflikte echt auch verhärten und dass dann auch erwachsene Geschwister irgendwann sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass euer potenzielles zweites Kind und euer jetzt schon geborener Sohn sozusagen determiniert sind, sich nicht zu verstehen oder die ganze Zeit aneinander hochzugehen, sondern je nach Temperament kann das natürlich sein, dass das zwei Hitzköpfe werden, ne, wenn sie nach dem Papa kommen und die dann auch immer mal aneinander hochgehen. Aber wenn ihr dann diese Kinder nicht allein lasst mit diesen Konflikten und wenn ihr guckt, dass der eine den anderen nicht unterdrückt und dass da Aussprachen stattfinden, dass ihr beide Kinder nicht gegeneinander ausspielt, dass beide Kinder Raum bekommen, sich auch voneinander zu entfernen, ne, auch räumlich sich voneinander zu entfernen und wieder zusammenzufinden und so weiter, dann legt ihr da einen Grundstein dafür, dass die eine friedliche Geschwisterbeziehung haben können. Und wie nah die sich dann später sind, das hat immer auch was Schicksalhaftes. Es ist nicht so, dass wir unsere Kinder zu besten Freunden erziehen können. Aber wir können in der Familie eine Konfliktkultur etablieren und vorleben, die es sehr, sehr unwahrscheinlich macht, dass unsere Kinder später im Leben so gar nicht mehr miteinander klarkommen.
Okay, cool.
Ich habe auch noch zwei Nachrichten bekommen, über die ich schmunzeln musste. Da haben zwei Mütter mir geschrieben und sind nochmal eingegangen auf die Spielplatzsituation in England, die ich geschildert habe in unserer letzten Folge zum Thema Streit. Ja. Da hat eine Mutter mir geschrieben, dass das tatsächlich in Berlin Prenzlauer Berg auch funktioniere, sich neben die Schaukel zu stellen und einfach zu warten, und dann käme sofort ein Elternteil angespurtet und würde sagen, du musst jetzt mal die Schaukel dem anderen Kind überlassen. Aber anderswo okay. in Berlin würde das nicht so funktionieren. Also es gäbe da auch so unterschiedliche Mikrokosmen sozusagen. Und eine andere Mutter hat mir auch geschrieben, da habe ich mich auch gefreut, die wohnt tatsächlich selbst eben auch in Großbritannien und schrieb, jetzt muss ich doch mal kurz schreiben, dass ich mich jedes Mal so sehr freue, wenn ich den Podcast höre und du von deinen Erfahrungen in England erzählst. Lebe nämlich auch hier und erziehe meine beiden Kinder. Nicht immer einfach in einer anderen Kultur, aber bei deiner Geschichte vom Spielplatz musste ich echt so lachen. Wenn wir in Deutschland zu Besuch sind, wollen die nämlich auch nie zum Spielplatz, weil sie da nicht klarkommen. Also das scheint tatsächlich ein weiterverbreitetes Phänomen zu sein mit diesen unterschiedlichen Spielplatzkulturen. Schreibt uns doch gern mal an podcast@noraimlau.de, wie das bei euch ist, ob man bei euch sich so ein bisschen kloppen muss, um auf die Schaukel zu kommen, oder ob es da so eine Spielplatzetikette gibt mit unausgesprochenen Regeln. Ich glaube, da gibt es echt sehr, sehr große, auch regionale Unterschiede.
Das wäre mal so eine Karte für Katapult, weißt du, das Magazin, die doch immer so Grafiken aufbereiten. Ja. So, wo gilt welcher Spielplatz?
Spielplatzkodex. Kodex.
Genau, okay. Cool, Nora. Das war's ja dann auch schon wieder für heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Oliver. Und ihr da draußen, denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.